Also jemand, der zu dir kommt, vertrauenswürdig ist, heisst, hey, ich nehme das ernst und ich halte mich daran, ich tue das nicht weiterverzählen. Ich tue das nicht vielleicht auch in einer Form von Vorwänden anderen erzählen, das, was die Person mir sagt. Oder ich rede gar nicht negativ über die Person, wenn sie nicht da ist. Wenn ich ein Problem habe mit einer Person, was mache ich denn? Ich kann es nicht allen anderen erzählen, wie blöd die Person ist, sondern ich versuche, das zu klären. Versuche direkt auf die Person zuzugehen und versuche dort auch wieder die Beziehung in Ordnung zu bringen, was in meiner Macht steht. Wer jedoch zuverlässig ist, behält ein Geheimnis für sich. Vertrauenswürdig sein. Und es gibt verschiedenste Branchen, die eigentlich auf dem aufbauen, wo, wenn das nicht ist, eigentlich zusammengehen. Zum Beispiel Seelsorger. Also dort braucht es den Rahmen. Dort braucht es die Vertrauenswürdigkeit. Wenn jemand kommt und das Tiefste erzählt und ein Seelsorger geht das irgendwo der nächsten Prediger erzählen, schau, der ist gekommen und hat mir das und das gesagt, dann ist alles zerstört. Und auch der Seelsorger hat keine Legitimität mehr. Und es kann sogar so weit führen, dass man angeklagt wird. Oder Anwaltsgeheimnis kennen wir auch. Auch dort braucht es den Rahmen von dieser Vertrauenswürdigkeit. Das schafft einen Rahmen, wo man einfach das erzählen kann, was einem auf dem Herzen ist. Und ein Anwalt, der setzt sich für die andere Person ein und der muss wissen, was Sache ist und das Gesicht oder die Situation von dieser Person kennen. Und dann kann er sich auch für ihn einsetzen. Anwaltsgeheimnis. Wenn das verletzt wird, auch dann wird man verklagt oder verliert auch den Beruf. Und im Moment arbeite ich seit einem Monat in einer Firma, die vertrauliche Akten vernichtet. Und auch dort, wenn ich jetzt da würde erzählen, was ich da vernichte, und was, also ich lese es gar nicht, es ist so viel, aber dann wäre ich meinen Job los. Und wenn das bekannt wird, was da, dass da Leute irgendwie die Akten lesen und das weitergeben, dann würde die Firma irgendwann in Konkurs gehen. Das Vertrauen ist da. Vertrauenswürdig sein ist eine Basis von dieser Firma. Und ich habe müssen, also meine einzige Qualifikation, die ich haben müssen, ist vertrauenswürdig sein. Also unbescholtener Leumund, kann man sie unterschreiben, Geheimhaltungserklärung, dass nichts rausgeht. Weil das ist die Grundlage. Vertrauenswürdig sein. Wir sind nicht alle Seelsorger, wir sind nicht alle Anwälte, wir arbeiten nicht alle in einer Aktenvernichtungsfirma. Aber trotzdem ist es entscheidend, dass wir auch vertrauenswürdig sind, auch als Christen, miteinander. Weil das schafft Beziehung, das schafft Gemeinschaft, das schafft etwas, wo wir auch zusammen können, miteinander vorwärts gehen können. Das ist das, was Jesus für uns vorhat. Und er ist der, der am vertrauenswürdigsten ist. Es ist so wunderbar, wir dürfen zu ihm kommen und ihm alles sagen. Unsere Not klagen, unsere Schuld bekennen, dürfen ihm sagen, wie es uns geht. Und was macht er? Wird er kommen und dann am Gericht oder am Schluss allen Leuten sagen, hey, schau, Simon hat das und das und das und das und das gemacht? Nein. Und das ist das Wunderschöne auch bei Jesus, was er uns gibt. Er spricht uns das zu. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu oder vertrauenswürdig und gerecht, dass er uns vergibt und von allem Bösen reinigt. Das ist so, wie er handelt mit dem, wenn wir zu ihm kommen. Auch mit unserer Schuld, mit unserer Not, mit unserer Last. Er ist treu, er vergibt, er reinigt uns. Und zwar endgültig. Er ist nicht der, der das dann wieder behaltet und irgendwann wieder vornimmt und sagt, okay, Simon, dort hast du das gemacht und dort hast du das auch wieder gemacht. Also das kannst du schon nicht machen. Und darum bin ich so dankbar, dass auch in Psalm 103, 11 bis 12, oder 10 bis 12, das steht, er bestraft uns nicht für unsere Sünde und behandelt uns nicht, wie wir es verdienen. Weil so hoch über den Himmel oder über der Erde ist, so gross ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Und das finde ich so wunderschön. Sofern das Bild der Osten vom Westen ist, wann trifft der Osten auf den Westen? Nie. Das sind Gegensätze, die sich nie treffen. Und genau so geht Gott mit dem um, was wir ihm bringen. Vielleicht auch am mühsamen. Er reinigt uns. Er entfernt das uns. Es ist verschwunden. Er wird das nicht mehr wieder vornehmen. Er ist vertrauenswürdig. Er ist gerecht. Er bestraft uns nicht so, wie wir es verdienen, sondern er ist gnädig. Und dass er das hat können machen, hat er das andere müssen erleiden. Jesus selber ist verleumdet worden. Und die Verleumdung war auch ein Teil dazu gewesen, dass er ans Kreuz genagelt worden ist. Er ist ausgelacht worden. Er ist abgemacht worden als Sohn von Gott. Und das hat er erträgt. Die Verleumdung, damit du und ich die Beziehung, den Zugang zu ihm wieder dürfen haben und dürfen den vertrauenswürdigen Gott dürfen erleben, wie er ist, in seiner Liebe, in seiner Gnade. Er hat das erträgt. Aber er hat das durchgestanden, damit er für uns den Sieg erringen kann. Wer über andere klatscht, plaudert Geheimnisse aus. Wer jedoch zuverlässig ist, behaltet das Geheimnis für sich. Und von dem her sind wir jeden Tag mit Leuten unterwegs und es wird so viel geredet. Es wird zu Hause viel geredet, es wird in der Arbeit viel geredet, es wird in der Schule viel geredet. Und die Frage ist, was wird geredet? Es gibt Studien, die sagen, das Lästern ist eigentlich gut. Über andere reden, das ist eigentlich gut, weil das schafft Gemeinsamkeit, das verbindet. Man erfährt neue Sachen, man tauscht Informationen aus. Ich denke, wenn wir einander erzählen, dass der andere einen Unfall hatte, zum Beispiel, oder dass, was der andere wie erlebt hat, ich denke, dagegen ist nichts einzuwenden. Das kann man einander ja weiter erzählen. Aber wenn es darin geht, dass man sagt, hey, schau mal, was der für einen Blödsinn gemacht hat dort, und der andere sagt, ja, genau, bei mir auch. Ja, wunderbar, dann fühlt man sich so schön gemeinsam, aber auf Kosten von der anderen Person. In dem Sinne möchte uns die Bibel eigentlich sagen, dort ist Stopp. Von dem her so ein bisschen die Frage, ja, wie rede ich über andere? Oder wie gehe ich mit dem um, was andere mir erzählen? Es sind Sachen, die eigentlich nur mich und die andere Person etwas angehen? Oder ist es etwas, was ich weiterverzählen kann? Oder was mache ich, wenn andere mich verletzen, wenn andere blöd gegenüber mir handeln? Erzähle ich es in der kleinen Runde anderen oder versuche ich, die Person zu konfrontieren oder einfach anzusprechen und zu sagen, hey, das war im Fall für mich so total daneben gewesen. Was ist dort passiert? Und dass man dort wie auch wieder Beziehungen klären kann. Und ja, wie gehen wir mit unseren Zungen um? Jakobus hat da auch schöne Bilder gebraucht, wie grosse Macht auch unser Reden haben. In beide Richtungen, ins Positive, aber auch ins Negative hinein. Und im Jakobus 3, 2 bis 10 schreibt er, wir alle machen viele Fehler, aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel, Reptilien und Fische zähmen, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, dann wieder verfluchen wir mit ihr anderen Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Das sind gewaltige Bilder, die der Jakobus da braucht, auch um die Macht aufzuzeigen von unserem Reden, von unserer Kommunikation. Die Zunge ist zwar klein, aber sie kann so viel Heilvolles anrichten, so viel Ermutigung, so viel Heilung auch ins Leben von Menschen hineinreden, aber auch das Gegenteil bewirken, so viel kaputt machen, so viel zerstören. Und darum sind wir auch auf die Hilfe von Jesus angewiesen, dass wir eben nicht Verleumder sind in dem Sinn, sondern vertrauenswürdig sind. Vertrauenswürdig auch mit unserem Reden und unserem Handeln umgehen. Und darum brauchen wir seine Hilfe und wollen eigentlich auch mit dem David sagen, Herr, gib auch Acht auf das, was ich rede, und wache über meine Lippen. Herr, gib Acht auf das, was ich rede, und wache über meine Lippen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das beten können und das können umsetzen und so auch vertrauenswürdig in dem Alltag, als Gemeinde, aber auch im Alltag dürfen unterwegs sein. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der Verleumdung auf sich genommen hat, wo Schande und Hohn getragen hat, ja, wo dich hat auslachen lassen, dass du für uns gestorben bist. Und danke dir, dass wir zu dir kommen und du mit allem, was wir von unserem Herzen haben. Und du stellst uns nicht bloß, sondern du handelst damit, du vergisst uns, du reinigst uns, du entfernst das, was schlecht ist in unserem Leben. Und danke dir, dass du uns hilfst, dass wir auch mit unserer Zunge Gutes tun können, gut sein, das Leben von anderen reinreden. Und dass du uns hilfst, dort Stopp zu sagen, wo es ins Verleumden hineingeht, wo wir da sind, auch Vertrauliches weiterzugeben oder andere hinter dem Rücken schlecht zu machen. Und dass wir so auch ein Unterschied sein können, auch in dieser Welt, ein Licht sein, durch unser Reden und durch unser Landen. Wir brauchen dich. Danke dir, dass du da bist. Amen.